Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der sich beruflich gesehen fast sein ganzes Leben mit Umweltschutz, mit Verbraucherschutz vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten beschäftigt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Thilo Bode.
Guten Morgen.
Wir haben mal vor 15 Jahren, da haben Sie gerade Foodwatch gegründet gehabt, eine Sendung miteinander gemacht und fingen damals an mit Geflügelpest und Rinderwahnsinn. Sehr weit und sehr lange her aus heutiger Sicht. Gibt es das eigentlich heute noch?
Die Schweinepest, die tritt ja immer wieder mal auf, aber der Rinderwahnsinn, der ist erfolgreich bekämpft worden. Das ist aber eine der erfolgreichsten Seuchenbekämpfungsmaßnahmen, die man durchgeführt hat.
Die Geflügelpest auch?
Ja, das kommt immer wieder. Das ist, das wird ja auch durch Ansteckung übertragen und das gehört zu der gegenwärtigen Situation dazu. Aber Rinderwahnsinn ist im Griff.
Okay. Damals, vor 15 Jahren, haben Sie auch erzählt, das hat mich auch damals schockiert, dass Sägespäne benutzt werden in der Lebensmittelindustrie fürs Erdbeeraroma. Gibt's das noch?
Ja, natürlich. Sogenannte natürliche Aromen, die aber nichts mit dem eigentlichen Rohstoff zu tun haben, also mit Erdbeeren, werden aus anderen natürlichen Materialien gewonnen. Das können Holz sein, das kann aber auch was anderes sein, Rinde sein. Und das klingt natürlich sensationell, wenn man sagt Holzspäne. Ja. Aber und wenn Erdbeeraroma draufsteht, dann ist es eben nicht richtig.
Altöl in Futtermitteln, damals ein Thema, heute auch noch?
Altöl in Futtermitteln, Dioxine in Futtermitteln, das ist aus unserer Sicht zurückgegangen. Ich würde mal sagen, vielleicht auch aufgrund unserer Tätigkeit, aber die Dioxinbelastung insgesamt in unserem Markt, im Lebensmittelmarkt, ist immer noch zu hoch.
Was ist heute das wichtigste Thema für Foodwatch?
Das wichtigste Thema ist eigentlich Gesundheit, Übergewicht, Diabetes-Epidemie, Diabetes 2 für Jugendliche. Nicht nur in Europa, weltweit ist ein Riesenproblem, was auch große volkswirtschaftliche Schäden verursacht.
Welchen Anteil daran hat die Lebensmittelindustrie?
Einen sehr, sehr, sehr großen.
Warum?
Weil sie aufgrund, so wie sie strukturiert ist, eben diese Lebensmittel höchst profitabel herstellen kann, die ultra hoch verarbeitet sind, viel zu viel Zucker, Fett und Salz enthalten. Die werden aus billigen Rohstoffen zusammengezimmert und damit sie schmecken, haut man halt viel Zucker rein und das hat gravierende Auswirkungen.
Umgekehrt kann man sagen, kein Mensch wird gezwungen, dieses Zeug zu kaufen.
Das ist richtig, aber der Zucker ist eben in großen Mengen versteckt. Die Industrie wehrt sich dagegen, dass man das durch eine Kennzeichnung auch klar erkennen kann. Und zweitens punkte sie natürlich mit den billigen Preisen. Und wenn sie heute in den Supermarkt gehen, alternativ für den Großstadtbewohner sich zu versorgen, ist auch nicht so einfach. Deswegen muss ich in dem Fall sagen, jeder hat eine Verantwortung, aber hier ist die Lebensmittelindustrie der große Verursacher.
Nicht so einfach deshalb, weil die Auswahl letztlich zu groß ist?
Die Auswahl ist eine Scheinauswahl. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann sind Sie erstmal beeindruckt durch die Vielfalt. Aber wenn Sie hingucken, ist überall derselbe Quatsch drin.
Thilo Bode hat vor inzwischen 17 Jahren Foodwatch, Verbraucherschutzorganisation, gegründet, war lange der Geschäftsführer, ist jetzt der Geschäftsführer von Foodwatch International und macht damit was?
Wir setzen uns dafür ein, dass die Verbraucher im Lebensmittelmarkt nicht getäuscht werden, dass ihre Gesundheit geschützt wird und dass sie Rechte haben zu erfahren, was drin ist in den Lebensmitteln und dass sie auch die Rechte haben, den Staat oder Unternehmen zu verklagen.
Und da dieses alles kein urdeutsches Problem ist, sondern auch andere Länder betrifft, sind Sie in welchen Ländern noch tätig?
Wir sind tätig in Frankreich, wir sind tätig in Holland und überlegen uns gegenwärtig, ob wir in Belgien und Österreich uns niederlassen wollen. Aber wichtig ist, dass der Lebensmittelmarkt völlig europäisch ist.
Wenn wir Frankreich als Beispiel nehmen, gibt es da gravierende Unterschiede, was die Lebensmittelindustrie angeht, zu Deutschland?
Nein, das ist ein großer Irrtum. Die Franzosen sind vielleicht kulturell, haben die eine andere Einstellung zum Essen als etwa auch die Menschen in Baden, als die Menschen in Schleswig-Holstein. Aber Die Lebensmittel sind alle gleich und die Vorschriften sind 100% harmonisiert in Europa. Deswegen ist es für uns so wichtig, in Europa tätig zu werden, weil wenn ein Verbraucherminister sagt, er kann in Berlin was entscheiden, dann sagt er nicht die Wahrheit.
Dann müssten Sie ja verstärkt nach Brüssel gehen, um in Brüssel entsprechend Lobbyarbeit zu machen.
Ja, eben nicht, weil die Brüssel macht das, was die Nationalstaaten sagen. Also das ist der große Irrtum, dass Brüssel sozusagen ein eigener Bereich ist. Wenn Deutschland sich da muckst, dann ist da richtig Aufregung in Brüssel. Und es gibt ja auch nationale Medien, ausschließlich nationale Medien. Also die Strategie ist, Druck in den Mitgliedstaaten zu machen, damit sich in Brüssel was rührt.
Also was die Lebensmittel angeht, welche Nation ist da führend? Ist das die deutsche, die dann in Brüssel auch entsprechend was umsetzen kann?
Sie meinen jetzt politisch.
Ja.
Die großen Staaten sind gleichermaßen, haben den größten Einfluss in Brüssel. Und dazu gehört Frankreich, dazu gehört Deutschland, dazu gehört Spanien und Polen. Da spielt die Musik, wenn die da auftreten. Und wir sind auch in Brüssel, aber eben nur sehr sparsam im Vergleich zu anderen Organisationen.
Lebensmittel, Nahrung, ist das ein wichtiges Thema in Brüssel, in der EU oder haben die nicht ganz andere Sorgen aktuell?
Naja, der Agrarmarkt ist natürlich ein ganz großes Thema, weil der größte Posten des EU-Budgets geht in den Agrarmarkt mit fast 60 Milliarden Euro. Aber natürlich ist das, was die Leute interessiert und was wesentlich auch die Gesundheit betrifft. Es hat noch nicht den Stellenwert, meiner Meinung nach, den es tatsächlich im praktischen Leben der Menschen und der Verbraucher hat.
Wenn Sie sagen 16 Milliarden, ist das die klassische Brüsseler Subventionspolitik?
Das ist die Subventionspolitik und da wird ja drüber diskutiert, was da in Zukunft passiert mit den Subventionen. Ich finde es ein Skandal, dass da eigentlich in einen Sektor Subventionsgeld fließt, der zu den größten Umweltverschmutzern der Wirtschaft überhaupt gehört.
Ist das so?
Das ist natürlich eine Folge der historischen Entwicklung. Am Anfang hat man die Nahrungsmittelproduktion nach dem Krieg subventioniert, damit die Leute genug zum Essen haben. Da hat sich dann nichts dran geändert und die Subventionen sind gleich geblieben. Gleichzeitig hat sich die Landwirtschaft industrialisiert und die Umweltschäden sind immer größer geworden. Und heute System ist eigentlich überhaupt nicht mehr akzeptabel. Darüber wird jetzt gerungen in Brüssel.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist einer der profiliertesten deutschen Umwelt- und Verbraucherschützer, Thilo Bode, ein Mann, der seit etlichen Jahren in Berlin lebt, aber emotional gesehen immer noch sehr, sehr an seiner bayerischen Heimat hängt. Kann man so formulieren?
Sehr gut formuliert.
Danke. Ammersee?
Ammersee.
Wo genau am Ammersee?
In Herrsching am Ammersee.
Oberhalb ist dann das Kloster Andechs?
Hinter meinem Haus ist das Kloster, ja, 5 Kilometer berghoch. Also da kann man sich ein bisschen anstrengen, bevor man seine halbe Bier da oben trinkt.
Ja, also da kommt man dann in einer guten Stunde hoch oder vielleicht auch in anderthalb und zur Not kann man sich runterrollen lassen.
So ist es.
Gehen Sie im Ammersee baden?
Aber natürlich.
Ja?
Ja, Sie sind gut. Deswegen, das ist ja das Schöne an einem See, dass man baden kann.
Ja. Sind Sie einer, der dann auch früh im Jahr, sagen wir mal im März, April, wenn es die Wassertemperaturen einigermaßen zulassen, reingehen?
Ja, ich fange früh an und höre spät auf und das ist ja dann sehr schön unter der Woche, wenn niemand da ist.
Okay. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie mal, ich glaube nicht am Ammersee, sondern am Starnberger See, eine Juso-Gruppe gegründet haben?
Nein, die Juso-Gruppe habe ich in der Tat in meinem Heimatort gegründet.
Okay.
Das war Anfang der 70er Jahre, als Willy Brandt damals Bundeskanzler wurde. Da war das natürlich ganz, ganz, ganz en vogue und ich hatte sogar einmal ein Parteiausschlussverfahren am Hals bei der SPD. Da war ich natürlich sehr stolz drauf. Damals war das eine Auszeichnung.
Weshalb wollte die Partei Sie rausschmeißen damals?
Wir haben ja gesagt, wir führen den permanenten Wahlkampf. Der Kandidat damals im Landtagswahlkampf war der Hans-Jochen Vogel, den ich eigentlich sehr schätze. Und den habe ich sehr kritisiert. Ich weiß nicht mehr, warum.
Und da wollte sie rausschmeißen deshalb?
Die Partei, ja, aber das wurde dann eingestellt.
Sind Sie der SPD eigentlich verbunden geblieben?
Als ich dann zu Greenpeace gegangen bin, bin ich natürlich ausgetreten, aber ich war vorher schon eine Karteileiche. Und heute würde ich überhaupt nicht von der Verbundenheit sprechen.
Weil?
Weil die SPD ihren sozialen Auftrag versäumt hat.
Mit den Hartz-IV-Gesetzen damals unter Schröder?
Generell. Wir haben Probleme der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland, die gravierend sind. Und da fehlt die Partei. Da fehlt die Partei, die sich um die sogenannten kleinen Leute, ich sag's ungern, kümmert. Ja, da hat die SPD versagt, und zwar dramatisch versagt.
Würden Sie sagen, wenn Sie sich die aktuellen Umfrageergebnisse angucken, das ist die gerechte Quittung, oder tut Ihnen diese historisch doch so wichtige und wertvolle Partei nicht auch ein Stück weit leid?
Ja, von Mitleid gibt es bei mir keine Spur, denn die sind ja da bewusst reingegangen. Das war ja ein Plan. Das ist das politische Geschäft. Nee, Mitleid ist nicht angesagt. Mitleid habe ich mit den Leuten, die sozial ungerecht behandelt werden, nicht mit der Partei.
Sehen Sie auch bedingt durch den Job, den Sie machen in Berlin, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht in Deutschland?
Das kann man in Berlin auf der Straße sehen. Das kann man auch fühlen und wahrnehmen, wenn man mit Menschen spricht, die mit erstaunlich, wirklich wahnsinnig wenig Geld auskommen müssen und horrende Mieten zahlen. Gleichzeitig wächst die Wirtschaft ja immer noch, und denen es gut geht, denen geht es immer besser. Das finde ich schon einen richtigen Skandal, und da wird die Gesellschaft auch auseinanderbrechen, wenn sich da nichts ändert.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Thilo Bode, der auch mal lang ist es her und für insgesamt 10 Jahre bei Greenpeace war. Erst Geschäftsführer Greenpeace Deutschland, dann Geschäftsführer Greenpeace International. Was war die heftigste Zeit bei Greenpeace, die Geschichte mit der Brands Bar?
Ja, die zweite Hälfte der 90er Jahre waren schon sehr erlebnisreich,
ja. Ja, Brands Bar damals, diese Ölplattform, die versenkt werden sollte. Ja. Und dann irgendwann stellt sich raus, Greenpeace hat mit komplett falschen Zahlen operiert.
Genau. Das war ein großer Fehler, der uns sehr viel Reputation gekostet hat. Aber im Grunde war es auch nicht so schlecht im Rückblick, weil er uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Ja, wir sind ja fast übergeschnappt, nachdem wir den Shell-Konzern sozusagen in die Knie gezwungen haben. Das war wichtig, finde ich. Sozusagen ein klassischer Managementfehler, kein Betrug, das kann ich hier ganz offen sagen. Und damals waren aber
haben Sie sich, Verzeihung, diesen Fehler auch persönlich angekreidet, also zu behaupten, oder Sie haben mit Zahlen operiert, mit Giftrückständen, die da versenkt werden sollten, die dramatisch überhöht waren?
Nein, es waren nicht Giftrückstände. Die Giftrückstände wurden richtig geschützt. Es war die Menge des Restöls, was da drin war, was ja eigentlich nicht so ein Problem ist. Aber die Untersuchung der Plattform hat unser eigenes Labor aus Exeter in Großbritannien gemacht. Und das darf man halt nicht machen. Man darf nicht ein eigenes Labor da dran setzen. Und das habe ich dann nachträglich dann auch geändert, dass wir das nicht mehr mit eigenen Labors machen. In der Zeit ist auch, dann war die Kampagne gegen die Atomtests, das war die andere große Geschichte.
Auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, ich weiß gar nicht, vor Brands Bar oder danach?
Das war danach. Ich glaube, es war ein Jahr danach.
Ja. Und dann haben Sie mit den Chinesen bzw. mit dem chinesischen Regime Ihre ganz persönlichen Erfahrungen machen dürfen, die wie aussahen damals?
Ich meine, das war natürlich wirklich aufregend, weil wir dort auf dem Platz des himmlischen Friedens protestiert haben. Und wir wussten ja nicht, was mit uns passiert. Und dann die Verhöre und der zeitweise Arrest, der war sehr interessant und war alles nicht so schlimm. Damals hat übrigens der zuständige Außenminister Kinkel sich sofort für uns stark gemacht und mit der chinesischen Regierung abgesprochen, dass wir keine Verbrecher sind.
Das heißt, Sie sind jetzt nicht über Wochen und Monate in einem chinesischen Gefängnis verschwunden?
Nein, wir sind in einem Hotel arrestiert worden, wo vor dem Zimmer ein oder zwei Bewacher standen. Und wir hatten komischerweise dann auch Kontakt zur Außenwelt. Also das war erträglich. Wir hatten auch zum Essen und zum Trinken. Nur am Anfang waren die Verhöre unangenehm.
Hat diese ganze Aktion irgendetwas gebracht im Rückblick?
Ich glaube schon, weil uns wurde vorgeworfen, dass wir uns nur gegen Frankreich protestieren. Und damals ging es ja darum, dass man die unterirdischen Atomtestversuche einstellt. Und die Chinesen haben wir dadurch in den Blickpunkt geholt. Und ich glaube, das hat damals dazu beigetragen, dass man mit dem Zeug aufgehört hat. Ich würde sagen, wir hatten einen Anteil dran. Früher oder später wäre es gestoppt worden, aber wir hatten einen Anteil dran.
Sind Atomtests heute noch ein Thema?
Ich hoffe nicht, dass sie wieder ein Thema werden. Aber die Welt ist zurzeit ein bisschen in Unordnung, finde ich, und das können wir nicht ausschließen.
Sie haben sich aktuell mit den Strukturen großer globaler Konzerne beschäftigt und ein Buch daraus gemacht mit dem Titel Die Diktatur der Konzerne. Wobei, Herr Bode, der Titel ist schon reichlich provokant angesichts der Tatsache, dass wir meines Wissens immer noch in einer Demokratie leben.
Der Titel fordert heraus, das gebe ich Ihnen zu, der Titel soll sagen, dass ich der Meinung bin, dass Regierungen, auch die deutsche, eigentlich keine Entscheidung mehr gegen Konzerne fällt und dass die Konzerne zunehmend Macht in der Gesellschaft ausüben, die über den allgemeinen Begriff des Lobbyismus hinausgehen.
Weil diese Konzerne so mächtig geworden sind, weil sie so international auch aufgestellt sind, dass eine nationale Regierung gar nicht mehr dagegen an kann?
Das Erpressungspotenzial ist natürlich gestiegen mit der Macht und der Marktkonzentration. Das zusätzliche Geld hat dazu geführt, dass die Konzerne heute sich alles kaufen können, einschließlich für dreistellige Millionenbeträge Rechtsanwälte, die jedes Gesetz zerflettern, Stiftungen machen, PR-Agenturen gründen, Organisationen finanzieren, die sogar kritisch eingestellt sind. Das alles ehemalige Politiker kaufen, das alles hat die Macht unglaublich erhöht und gefährdet die Demokratie. Und ich meine, das ist noch nicht ausreichend erkannt.
Wenn man jetzt zum Beispiel die großen globalen und internationalen Konzerne anguckt, Facebook beispielsweise, Google, wie geschickt sind die darin, ihr Geschäftsmodell so anzulegen, dass sie beispielsweise erstmal entweder nur sehr wenige oder gar keine Steuern zahlen?
Bei den großen Digitalkonzernen kommen mir verschiedene Sachen dazu. Einmal prekäre Arbeitsverhältnisse, die geschaffen werden durch die sogenannten Internetplattformen. Zweitens natürlich durch die Beweglichkeit. Die haben ja keine Produktionsstätten, die haben ja sozusagen virtuelle Internet-Services, die kann man verlagern, zahlen die praktisch keine Steuern. Und natürlich durch ihr Datensammeln und Datenauswertung haben sie das Potenzial, die Gesellschaft zu manipulieren. Also das ist eine Riesengefahr, die wir meiner Meinung nach überhaupt nicht ernst genug nehmen können.
Wobei wir als Verbraucher letztlich natürlich auch die nützlichen Idioten sind, die die Daten freigebig ins Netz stellen.
Ja, die Frage ist eben hier, was hat der Verbraucher oder der Kunde für eine Verantwortung? Aber es gibt eben auch eine Schutzfunktion des Staates und der Schutz der Privatsphäre gehört zu den Grundrechten. Und ich meine, hier muss der Staat auch schützend eingreifen. Er kann nicht einfach sagen, es ist euer eigenes Problem, wenn ihr euch nicht ausreichend schützt. Denn keiner kann der Datensammelwut von Facebook entkommen.
Aber ein Nationalstaat und eine deutsche Regierung richtet doch alleine gegen Facebook und Google überhaupt gar nichts aus.
Also die deutsche Regierung hat sich dagegen gewehrt, in der EU eine Besteuerung der Digitalkonzerne durchzuführen. Und zum Zweiten, man kann natürlich auch inländisch was gegen prekäre Arbeitsverhältnisse machen, da hindert auch keiner dran. Und drittens kann man auch mal seinen Mund aufmachen und sagen, wir haben hier ein Problem. Manipulation der öffentlichen Meinung ist Gefahr Nummer eins für die Demokratie. Das geht weit über Kartellrecht oder Monopolstrukturen hinaus. Und da halten sich die Politiker bedeckt. Denn gerade was Lobbyeinfluss anbelangt, sind Google und Co. also ungeschlagen. Ja, die haben die größten Beziehungen und die besten Repräsentanten.
Warum machen Ihrer Einschätzung nach Politiker bei uns den Mund nicht auf?
Ich glaube, mittlerweile sind die Konzerne so stark geworden, dass es für jeden Politiker eine völlig unnötige und unattraktive Geschichte ist, sich gegen die Konzerne zu äußern, weil die kriegen so viel Probleme. Und wenn sie das vermeiden können, machen sie es. Wir haben schon zu Politikern getroffen, die bevor sie ein Regierungsamt hatten, den Mund unheimlich aufgemacht hatten. Und nach der Regierungsübernahme haben sie sich um 180 gewendet. Und das ist die große Gefahr und auch die Situation, die wir jetzt haben. Die Konzerne haben keinen Gegenwind mehr.
Thilo Bode war Chef von Greenpeace. Er hat Foodwatch, Verbraucherschutzorganisation, aufgebaut, ist heute der Geschäftsführer von Foodwatch international und hat Frage in seiner beruflichen Laufbahn, wie viel mit Managern der Automobilindustrie zu tun gehabt?
Oh, am Anfang hatte ich sehr viel zu tun mit Mercedes und mit Volkswagen. Da ging es um das sogenannte 3-Liter-Auto damals. Das war ja Ende der 90er Jahre.
Aha. Schöner Traum.
schöner Traum. Und aber damals, wie gesagt, hatte ich Kontakt mit der Automobilindustrie, die ja jetzt wieder ganz aktuell im Blickpunkt steht.
Na, der Kontakt jetzt vor allem zu Volkswagen wäre doch ein sehr spannender, nach dem, was die alles fabriziert haben in den letzten Jahren.
Ich weiß nicht, ob das spannend ist. Was sie machen, ist unverschämt.
Weil?
Naja, sie betrügen die Kunden, sie haben sie betrogen und sie werden nicht dazu verpflichtet, Schadenersatz zu leisten und werden für ihren Betrug auch nicht verurteilt. Schlimmer geht's nicht.
Also in den USA sieht's anders aus.
Ja.
Da wird ein Herr Winterkorn auch mit Haftbefehl gesucht, beziehungsweise klar ist, wenn er dann in die USA einreist, dann landet er in einem amerikanischen Gefängnis. Warum ist das in Deutschland so viel anders? Wobei fällt mir gerade ein, der Audi-Chef Stadler ja auch 4 Monate in U-Haft war.
Also einmal ist es so, dass auch in Deutschland die Justiz bedeutend mehr machen könnte, als sie gemacht hat. Zum Beispiel, indem sie VW mit einem Bußgeld von etwa 12 oder 13 Milliarden Euro bestraft. Das hat sie nicht gemacht. Zum anderen gibt es nicht die Klagemöglichkeiten. Verbraucher können hier nicht klagen gegen Betrug, ja, sondern gibt kein effizientes Instrument der Massenklage. Aber das Wichtigste ist vielleicht, dass das Strafrecht bei uns individualisiert ist. Sie müssen also einer Einzelperson nachweisen, dass sie wirklich schuldhaft gehandelt hat. Während in den USA und anderen Ländern gibt es ein sogenanntes Unternehmensstrafrecht. Also da können sich Unternehmen strafbar machen und da kann die Justiz natürlich ganz anders rangehen.
Kommt dazu, dass in Deutschland die Politik zumindest ein Stück weit ihre schützende Hand hält über die Automobilindustrie mit dem Argument der Arbeitsplatzerhaltung?
Ja, das ist aber wiederum nur möglich, weil die rechtlichen Möglichkeiten eben nicht sehr streng sind. Da kann die Regierung sich sowas erlauben. Es ist also auch mit Schuld des unseres ganzen Rechtssystems und auch der Regierung, die ja zum Beispiel es nicht geschafft hat, ein wirklich gutes Instrument der Massenklage hier in Deutschland im Rechtssystem zu verankern, dass es eben so ist. Also, dass die Regierung es sich überhaupt erlauben kann, eine derart betrügerische Industrie zu schützen.
Dazu kommt ja möglicherweise auch eine persönliche Verflechtung. Also Wissmann war Minister bei Kohl, ist dann Chef der Automobilindustrie geworden. Von Kläden war im Kanzleramt, ist dann als Cheflobbyist zu Daimler gegangen.
Generell ist die zunehmende Verflechtung von Regierungen und Konzernen ein Problem. Ja, das macht das Ganze noch viel schlimmer. Die Macht der Konzerne in der Automobilindustrie, haben Sie gerade Beispiele genannt mit Matthias Wissmann. Da ist die Verknüpfung besonders eng. Das alles führt eben dazu, dass eigentlich das Allgemeinwohl hinten runterfällt und die Bürger und die Käufer der Autos geprellte sind in einem Ausmaß, das unvorstellbar ist. Kein Würstchenbudenbesitzer könnte derartig agieren, ohne bestraft zu werden für Betrug und für die Gefährdung der Gesundheit und was nicht noch.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Thilo Bode, der das Buch geschrieben hat, Die Diktatur der Konzerne, der sich dann logischerweise auch relativ intensiv mit den Bankensystemen, mit den Finanzmärkten beschäftigt hat und Frage auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Geschäftsmodell doch eigentlich wunderbar funktioniert, indem man Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert?
Ja, im Bankensystem ist das wirklich ganz, ganz hervorstechend. Man könnte die Banken so viel solider machen, indem man einfach sagt, ihr müsst mehr eigenes Kapital vorhalten. Ja, das wird nicht gemacht mit ganz irrsinnigen Ausreden, dass dann keine Kredite mehr ausgegeben werden. Und dadurch sind die Banken eben immer in der Gefahr, durch eine Kettenreaktion einen Bankrun zu verursachen. Und da muss der Staat einspringen und die Steuerzahler müssen zahlen. Also da
was
hat
halten
die Finanz.
Verzeihen Sie vor diesem Hintergrund von der möglicherweise bevorstehenden Fusion aus Commerzbank und Deutscher Bank?
Naja, da kommen ja zwei Schwächlinge zusammen. Ich persönlich halte das generell für schlecht, dass man so große Unternehmen schafft, sei es auch durch die Kombination von Siemens oder Alstom oder zwei großen Banken. Die Konzerne sind eh sehr groß, haben politische Macht, wenn die ihn noch größer machen. Es ist doch nicht so, dass Nationen miteinander im Wettbewerb stehen, sondern Konzerne. Und dann sollte man auch den Wettbewerb erhalten. Sonst brauchen wir auch nicht mehr von Marktwirtschaft reden. Das ist alles verlogen.
Wie sehen Sie eigentlich diese Geschichte, dass Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen, von großen Banken sehr viel Geld verdienen, dass auch Banken beispielsweise Bonizahlungen weiterleisten an ihre Mitarbeiter, obwohl ein Unternehmen nun nachweislich den Bach runtergegangen ist?
Also, das werden Sie nicht wundern, wenn ich sage, das ist ganz schrecklich, aber vielleicht auf die Banken zu sprechen kommen. Die hohen Boni für die Manager, die waren ja auch mit ausschlaggebend dafür, dass es zu der Finanzkrise gekommen ist, weil die Manager sind dann große Risiken eingegangen und die wurden nachher eben nicht mehr zur Kasse gebeten. Und deswegen sind die Boni nicht nur eine Frage einer großen sozialen Ungerechtigkeit, sondern auch wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft. Und der Finanzsektor ist immer noch nicht solide reguliert. Der Finanzsektor hat es geschafft, die Gesellschaft und die Politik in Haftung zu nehmen. Und das ist ein untragbarer Zustand.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass eine Regierung, also national gesehen, da natürlich in einem globalen Finanzsystem wenig ausrichten kann und es offenbar länderübergreifend keine Allianz gibt, die sowas in Angriff nimmt.
Hier sage ich immer, es gibt zumindest die Möglichkeit, den Mund aufzumachen und zu sagen, so können wir nicht weitermachen. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, wenn ein Politiker sagt, nach wie vor ist die Eigenkapitaldecke der Bank viel zu dünn und viel zu riskant. Aber das geschieht ja nicht. Die Schweiz, die nicht in der EU ist, hat doppelt so hohe Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung, weil sie nicht in der EU sind, leben bedeutend besser damit. Also hier ist es wirklich die Frage, man darf sich nicht immer drauf berufen, es geht ja nichts, weil alles global ist. Man kann zumindest sagen, wir wollen es anders haben.
Also die Schweizer hatten ja nun auch ihren Bankenskandal. Würden Sie sagen, dort hat die Politik anders und besser darauf reagiert?
Was die Eigenkapitalausstattung der Banken anbelangt, ist man da hier viel konsequenter vorgegangen. Ja, natürlich.
Es gibt, Herr Bode, ein, wie ich finde, ziemlich albernes Politiker-Bashing, das so aussieht, Politiker sind korrupt und stopfen sich die Taschen voll. Welche Erfahrungen haben Sie mit Politikern gemacht?
Die Politiker füllen die Rolle aus, die man ihnen gegeben hat. Sie wollen an die Macht und wollen die Macht auch behalten.
Und beides ist legitim.
Beides ist legitim und sie wollen sich mit der Industrie nicht verscherzen. Auch das ist zumindest verständlich. Wenn es in die falsche Richtung geht politisch, dann liegt es an den Regeln und an der Verfasstheit unserer Demokratie und nicht an Personen. Deswegen das allgemeine Bashing, Politiker sind schlecht, dem kann ich nicht folgen.
Haben Sie Politiker auch mit Rückgrat erlebt, die Sie auch namentlich nennen wollen?
Da fallen mir jetzt nicht so furchtbar viele ein, aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich nicht so viel mit Ihnen rede. Aber zum Beispiel der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick, der jetzt diese unabhängige Organisation Finance Watch, Finanzwende oder die Finanzwende gegründet hat. Ja. Da vor dem ziehe ich den Hut, weil er sich freiwillig zurückgezogen hat und jetzt nochmal auf einer anderen Schiene versucht, das zu erreichen, was er als Politiker immer erreichen wollte.
Einer, der seine grüne Politkarriere aufgegeben hat, den
genau.
Wir auch kürzlich zu Gast hatten. Wenn wir am Ende der Sendung dann doch in die Zukunft gucken und Sie als jemanden fragen, der natürlich mit Umwelt und Natur sehr viel auch beruflich immer zu tun hatte, sind Sie halbwegs optimistisch, dass das mit diesem Planeten doch noch irgendwie auf die Reihe kommt?
Nein, also umweltmäßig bin ich pessimistisch. Als ich Anfang der 90er Jahre anfing, mich mit der Klimaerwärmung zu befassen, hätten wir alle Chancen gehabt, die Erwärmung einzudämmen. Wenn wir damals angefangen hätten, den Treibhausgasausstoß zu verringern, das haben wir nicht geschafft. Übrigens meiner Meinung nach auch eine große Niederlage, nicht nur der Menschheit, sondern auch der Umweltbewegung. Und es geht heute darum, die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, aber nicht mehr den Klimawandel zu verhindern. Das ist besonders bitter. Und ich glaube auch, was die Artenvielfalt anbelangt, die zweite ganz große ökologische Herausforderung, bin ich leider auch nicht optimistisch. Und wir müssen dazu kommen, dass wir unsere Systeme so machen, dass wir nicht wirklich nicht nur die kommerziellen Interessen, den kommerziellen Interessen den absoluten Vorrang einräumen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, unabhängig davon, wer gerade in wichtigen Ländern an der Macht ist, jeder Einzelne kann natürlich auch etwas dafür tun, dass es mit diesem Planeten halbwegs gut weitergeht. Wie sehen Sie das?
Das halte ich für eine Trivialisierung der Politik. Wir können den Einzelnen nicht fürs Allgemeinwohl verantwortlich machen. Der Einzelne kann beim Klimaschutz überhaupt nichts ausrichten, zahlenmäßig. Er kann vielleicht moralisch sich vorbildlich gegenüber seinen Kindern verhalten, aber die Treibhausgasemissionen zurückzufahren, das können wir nur erreichen durch politische Maßnahmen, durch eine Politik, die energisch ist. Und die haben wir nicht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war Ihr Schlusswort.
Danke auch.
Eins gehört.